Der Willi ist gestorben, hat man manchmal früher zu den Kindern gesagt, wenn sie so mit Nachdruck ihre Wünsche geäußert haben. Man wollte sie zur Zurückhaltung mit viel Bitte, Bitte erziehen. Auch hieß es in vielen Familien, der Wille muss gebrochen werden. Und oft war es dann gar nicht so einsichtig, warum etwas verboten war. Es ging mehr auch um Macht, um blindes Respektieren und Gehorchen. Heute fallen wir in der Kindererziehung eher von der anderen Seite vom Pferd. Kinder brauchen nur noch das machen, was sie wollen. Sie dürfen alles bestimmen, sind manchmal völlig überfordert mit Entscheidungen, die sie treffen sollen, deren Konsequenzen sie überhaupt nicht nachvollziehen können und abschätzen können. In der Geschichte heute, da geht es auch um den Willen. Es wird die Frage nach dem Willen gestellt. Es ist eine entscheidende, eine lebensverändernde Frage. Der Predigttext, der für den heutigen Sonntag angegeben ist, steht in Johannes 5, die Verse 1 bis 16. Ich lese nach Hoffnung für alle. An einem der jüdischen Feiertage ging Jesus nach Jerusalem. Dort liegt in der Nähe des Schaftores der Teich Bethesda, wie er auf Hebräisch genannt wird. Er ist von 5 Säulenhallen umgeben. Viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Gebrechliche lagen in diesen Hallen und warteten darauf, dass sich die Wellen auf dem Wasser zeigten. Von Zeit zu Zeit bewegte nämlich ein Engel Gottes das Wasser. Wer dann als erster in den Teich kam, der wurde gesund. Ganz gleich, welches Leiden er hatte. Einer von den Menschen, die dort lagen, war schon 38 Jahre lang krank. Als Jesus ihn sah und hörte, dass er schon so lange an seiner Krankheit litt, fragte er ihn, willst du gesund werden? Ach Herr, entgegnete der Kranke, ich hab niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber allein, komme ich immer zu spät. Da forderte ihn Jesus auf, steh auf, rolle deine Matte zusammen und geh. In demselben Augenblick war der Mann geheilt. Er nahm seine Matte und ging glücklich seines Weges. Das geschah an einem Sabbat. Einige der Juden, die den Geheilten sahen, die hielten ihm vor, heute ist doch Sabbat. Da ist es nicht erlaubt, diese Matte zu tragen. Aber der Mann, der mich heilte, der hat es mir ausdrücklich befohlen, antwortete er ihnen. Wer hat dir so etwas befohlen? Fragten sie nun. Doch das wusste der Mann nicht. Denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden. Später traf Jesus den Gelähmten im Tempel und sprach zu ihm, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit du nicht etwas Schlimmeres als deine Krankheit erlebst. Da ging der Mann zu den Juden und berichtete, es war Jesus, der mich geheilt hat. Von dieser Zeit an verfolgten die Juden Jesus, weil er sogar am Sabbat Kranke geheilt hatte. Ja, willst du gesund werden? Jedes Mal, wenn ich diesen Text lese, dann irritiert mich diese Frage. Weil ich meine, wenn jemand schon 38 Jahre lang krank ist, jeden Tag mit seinem Elend und in den Säulenhallen auch mit dem Elend der anderen konfrontiert ist, dazu immer wieder den Frust erlebt, dass ein anderer durch die Bewegung des Wassers gesund wird, weil er schneller war als er selbst. Das ist doch irgendwie logisch, dass man gesund werden will. Jeder, der dort lag, wollte gesund werden. Sonst hätte er sich ja nicht einen Platz mit Blick auf das Wasser reserviert. Und die Hoffnung auf Heilung, die war auch gar nicht unbegründet. Schließlich passierte es ja immer wieder, dass jemand gesund aus dem Wasser stieg. Auch finde ich es total komisch, dass Jesus ausgerechnet diesen einen fragt. Denn schließlich wollten ja alle irgendwie, die da lagen, gesund werden. Sie lagen alle in der Säulenhalle versammelt. Der Ort Bethesda hieß übersetzt Haus der Barmherzigkeit. Das war so eine Anlage mit 2 ganz großen Becken. Jedes Becken hat 60 Meter Breite gehabt und 50 Meter Länge. Also eigentlich schon wie so ein schönes Schwimmbecken, hätte man drin schwimmen können. Die beiden Becken, die waren durch so eine Mauer in der Mitte getrennt, die 6,5 Meter hoch waren. Oben auf der Mauer war eine kleine Säulenhalle und ansonsten auf allen 4 Seiten jeweils eine. Entlang der Mauer führten Treppen nach unten zum Wasser. Woher diese Bewegung vom Wasser kam, das weiß man nicht so genau. Eigentlich war es ein Regenwasserbecken, ein Sammelbecken fürs Regenwasser. Aber offensichtlich war tief unten in der Tiefe eine Quelle drin, die von Zeit zu Zeit sprudelte. In diesen Säulenhallen, da war immer viel los. Nicht nur Kranke kamen dorthin. Der Teich Bethesda war auch auf dem Weg für die Pilger, wenn sie zum Tempel gingen. Sie reinigten sich in dem Wasser, bevor sie in den Tempel gingen. Die Frage, willst du gesund werden, die ist zunächst so eine allgemeine Frage. Sie zielt noch gar nicht so auf die Heilungskräfte von Jesus ab. Sonst hätte er ja gefragt, soll ich dich gesund machen? Jesus fragt den Kranken hier nach seiner Hoffnung. Er fragt, ob er es noch für möglich hält, gesund zu werden. Der Kranke, der befand sich ja immerhin noch in diesen Säulenhallen und erwartete immer noch auf die Bewegung des Wassers. Er selbst hatte schon probiert, als Erster das Wasser zu erreichen. Auch andere hatten ihm schon geholfen. Aber bisher hatte es nicht geklappt. Aber so richtig ausgeschlossen, dass es auch für ihn noch eine Heilung geben könnte, hatte er es noch nicht. Nur die einzige Chance, die er kannte, war halt dieser Weg zum Wasser. Und das war sein Problem. Die Frage, willst du gesund werden, die ist eine Frage nach der Bereitschaft zur Veränderung. Es ist zu vermuten, dass sich der Kranke in den 38 Jahren Krankheit irgendwie mit seinem Leben arrangiert hatte. Und ich meine, für diejenigen unter uns, die noch nicht 38 sind, man braucht manchmal sehr viel weniger Zeit, um an irgendetwas zu verzweifeln. Manchmal langen schon ein paar Wochen, um ja in den Kummer und in den Zweifel zu kommen. Er kannte es nicht mehr anders. Und er hatte sich sein Leben so eingerichtet. Eine dauernde Rebellion und Unzufriedenheit würde seine Situation schließlich auch nicht besser machen. Leider können wir heute nur so vermuten, wie der Klang seiner Stimme war. Wir wissen nicht, ob die Antwort auf die Frage, willst du gesund werden, vorwurfsvoll, bitter, leidend, traurig, wütend oder zynisch, bittend oder gleichgültig klang. Warum hatte er keinen Menschen, der ihm half? War er so arm dran? Oder mochte vielleicht auch keiner mehr mit ihm zusammen sein? Hatte er seine früheren Wegbegleiter vielleicht weggeschickt? Oder konnten seine Familie und seine Freunde das Elend nicht mehr mit ansehen? Hatten sie im Gegensatz zu dem Kranken die Hoffnung schon lange aufgegeben? Besonders viel oder mit den Beziehungen schien das ja nicht zu haben. Ich wundere mich, dass er nicht aufnahm, wer ihn gesund gemacht hatte. Er schien noch nie etwas von Jesus gehört zu haben, fragte gar nicht erst nach seinem Namen oder nach seiner Person. Von Menschen war er irgendwie distanziert. Er hatte keinen Menschen mehr, der um ihn war, der sich um ihn kümmerte, der ihn begleitete. Krank und verlassen, das war sein Ist-Zustand. Und ich habe mich gefragt, an welchen Stellen in meinem Leben ich auch die Hoffnung aufgegeben habe auf Veränderung. Wo sage ich mir, ach, da ändert sich nichts mehr. Das bringt nichts. Und in welchen Bereichen meines Lebens, da möchte ich gar keine Veränderung, weil ich mich mit den Dingen so arrangiert habe. Würde ich mich zum Beispiel darauf einlassen, wenn Jesus mir sagen würde, verlass dein schönes Haus in Steinach, mach dich auf, geh dahin, wo ich dich sende. Mit seiner Krankheit, da kannte er sich wenigstens aus. Er wusste, wie Menschen auf ihn reagieren. Und er war sich des Mitleids sicher. Es war seine Rolle im Leben. Aber wie jede Veränderung kommt es hier erst durch kleine Schritte auf den Weg der Veränderung. Wie jede Veränderung lief sie schrittweise ab. Und der erste Schritt, der war ein sehr unscheinbarer. Vers 5. Einer von den Menschen, die dort lagen, war schon seit 38 Jahren lang krank. Als Jesus ihn sah. Jesus ging in diese Säulenhallen. Dort lagen viele Kranke. Aber diesen einen sah er an diesem Tag. Jesus blieb bei ihm stehen und sah ihn. Jesus ist derjenige, der seinen Blick auf den Kranken richtet. Er sieht ihn. Wenn wir alle einen Verkehrsunfall beobachten und sollten hinterher erzählen, was wir gesehen haben, werden unsere Berichte sich hundertprozentig nicht gleichen. Und manch einer sagt vielleicht auch, ich habe gar nichts gesehen. Aber Jesus sah diesen Kranken. Es war ein Blick, der mehr sah als nur das Äußere. Es war der Blick Gottes auf seine geliebten Menschenkinder. Deine Augen, die sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, heißt es im Psalm 139. Als ich im Verborgenen gemacht habe, da sahst du mich schon. Du siehst alle meine Wege. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an, heißt es in Samuel. Der Blick Jesu, der verändert etwas bei den Menschen. Das können wir in ganz vielen Berichten der Evangelien nachlesen. Und auch heute, wenn Christen berichten, dann erzählen sie genau davon. Es ist ein liebevoller, das Herz erkennender Blick. Und Jesus sieht auch dich, dich in deiner Situation. Er sieht dich in deinen Freuden und auch in deiner Hoffnungslosigkeit. Es ist ein liebevoller Blick, der auf dir und deinem Leben liegt. Jesus sieht den einzelnen Menschen. Er sieht das, was andere in der massenhaften Not gar nicht bemerken. Jesus sieht, das ist der erste Schritt. Und er fragt nach. Einer von den Menschen, die dort lagen, war schon seit 38 Jahren lang krank. Als Jesus ihn sah und hörte, dass er schon so lange an seiner Krankheit liegt, fragte er ihn: Willst du gesund werden? Wir dürfen wissen, Jesus, der sieht mich und er fragt mich nach meiner Situation. Es sind Augen des Erbarmens und des Mitleids, die uns treffen und Augen, die deine und meine Lebenswahrheiten aushalten. Bei manchen Lebensgeschichten, die man hört, da kann man als Mensch schon wahnsinnig schockiert sein. Aber Jesus ist nicht schockiert über deine Geschichte. Jesus schockieren deine Gedanken nicht. Im Gegenteil, er hält das aus, er will hören, wie es dir geht. Die ersten Schritte dieser Veränderung, die gehen von Jesus aus. Er sieht unser Leben und er schrickt vor der Realität des Daseins nicht zurück. 38 Jahre Elend. Aber jetzt muss der Gelähmte einen Schritt machen. Er muss antworten. Und er antwortet ehrlich und klagt seine Not. Sind wir auch zu dieser Ehrlichkeit bereit? Oder denken wir, das bringt ja doch nichts? Jesus kann an meiner Situation auch nichts ändern. Immer wieder fordert Jesus uns auf, in der Bibel ehrlich zu sagen, wie es um uns steht. Schütte dein Herz vor mir aus. Klage mir deine Not. Wirf deine Sorgen auf mich. Ein wichtiger Schritt zur Veränderung war diese Ehrlichkeit vor Gott, das Aussprechen der Not und die Kommunikation mit Jesus. Und die nun auffolgende Aufforderung, steh auf, nimm dein Bett und geh, die finde ich total unlogisch. Weil man möchte fragen, Jesus, hast du mir gerade zugehört? Ich liege hier schon immer, ich bin gelähmt, ich habe keinen Menschen. Das habe ich dir doch gerade erklärt. Aber Jesus hatte wohl zugehört. In seinen Augen, da war die Veränderung fürs Leben ein Klacks. Okay, du kannst nicht laufen, dann ändern wir das. Und der Gelähmte, der wollte eine Veränderung. Er wollte gesund werden. Aber er konnte es nicht von sich aus. Diese Veränderung, die musste von Jesus kommen. Er erwartete die Veränderung von Jesus. Und Jesus wirkt an diesem Gelähmten. Er macht ihn gesund. Wie es vonstatten ging, darüber schweigt der Bibelbericht. Er scheint kein großes Aufsehen gemacht zu haben, Denn schließlich standen nicht sofort alle Schlange da und wollten, dass er sie auch gesund machte. Jesus konnte sogar unbemerkt der Menschenmenge entweichen. Hier in Jesus kam die Kraft. Er wirkt das Wunder und dennoch muss auch der Gelähmte was tun. Da forderte ihn Jesus auf: Steh auf, nimm deine Matte, roll sie zusammen und geh. In demselben Augenblick war der Mann geheilt. Er nahm seine Matte und ging glücklich seines Weges. Der Glaube des Kranken, der zeigt sich in seinem Gehorsam, in seinem Tun. Er tut, was Jesus sagt, obwohl er hinterher noch nicht einmal weiß, wer derjenige war, der ihn gesund gemacht hatte. In einem verbitterten Herzen, da hätte die Aufforderung Jesu wie Hohn geklungen. Aber in dem Herzen des Langzeitkranken, da kommen sie an. Er war die Schritte zur Veränderung mitgegangen. Jesus sieht ihn. Der Blick Jesu erreicht ihn. Jesus fragt nach und der Gelähmte hört die Frage Jesu. Der Gelähmte antwortet und er sagt ehrlich, wie es ihm zumute ist. Jesus wirkt. Der Gelähmte lässt die Kraft Gottes in sein Leben. Der Gelähmte gehorcht und tut Schritte in ein neues Leben. Und kaum hatte der Gelähmte sein neues Leben begonnen, bekam er schon die ersten Probleme. Die obersten geistlichen Führer, die stellten ihn zur Rede und ermahnten ihn eindringlich. Niemand freute sich mit ihm über die Heilung. Im Gegenteil, er musste sich rechtfertigen. Dennoch war es für ihn überhaupt keine Frage, dass die Anweisung Jesu über den Geboten der Pharisäer stand. Und Jesus war mit ihm noch nicht fertig. Er sieht den Gelähmten im Tempel wieder. Er spricht ihn erneut an. Und diesmal spricht er seine Seele und seinen Geist an. Er ermöglicht es dem Kranken, nach der körperlichen Heilung auch innere Heilung und Vergebung der Sünden zu erleben. Und das ist was total Schönes in der Nachfolge. Da dürfen wir immer wieder neue Schritte der Veränderung gehen und der Erneuerung. Jesus geht uns nach. Er bringt immer tiefere Heilung und Erneuerung in unser Leben, wenn wir es zulassen. Und ich finde es ungeheuer mutmachend, dass er jeden einzelnen Blick hat. Und die Pharisäer und ihre Angriffe, da kümmert sich Jesus dann in den folgenden Versen. Von Vers 17 bis 47, da erteilt er ihnen eine ordentliche Lektion, woher seine Kräfte kommen, und warb auch um ihren Glauben. Es war wie so eine Sondersitzung, in denen er ihnen sein Verhalten und den Grund der Missachtung des Sabbatgebotes erklärte. Jesus sieht auch dich. Sein Blick ist voller Liebe auf dich gerichtet. Er kennt dich. Er sieht in deine Seele und er fragt auch dich: Willst du gesund werden? Vielleicht denkst du: Jesus, ich liebe deinen Blick, aber ich fürchte mich auch davor. Ja, es ist gut, dass du mich kennst, aber ich fürchte immer, du könntest Forderungen stellen, die ich nicht mag. Und vielleicht denkst du auch: Ach Herr, wann vertraue ich dir endlich ganz? Du meinst es doch gut mit mir. Danke, dass du mich so gut kennst und nur das Beste für mich willst. Wir haben neulich in der Halle ja von einem großen Bericht gehört vom Schurken, der aus seinem Leben erzählt hat, wie dort der Blick Jesu ihn getroffen hat, der Blick durch das Wort Gottes einfach, was er gelesen hat. Und ich habe im Internet auch einen Bericht gefunden von Josh McDowell, der erzählt, wie Jesus sein Leben verändert hat. Und da kann man unzählig viele Berichte finden darüber. Er war als Jugendlicher auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und er fragte sich immer wieder: Wer bin ich? Er genoss das Leben in vollen Zügen und er genoss das Ansehen seiner Mitstudenten. Er ließ sich als Sprecher wählen bei den Studenten, er feierte eine Party nach der anderen. Und irgendwann, da fiel ihm in seiner Uni auf eine kleine Gruppe auf, die aus seiner Sicht irgendwie anders waren wie die anderen. Die waren so selbstbewusst, sie schienen zu wissen, was sie glaubten und warum. Und aus Neugier setzte er sich oft mit ihnen auseinander. Schließlich wollte er auch ihre Zuneigung gewinnen. Und er versuchte, sie mit Argumenten lächerlich zu machen. Einmal fragte er eine der jungen Frauen: Warum unterscheidet sich euer Leben so sehr? Was hat sich bei euch verändert? Und er schreibt, ohne eine Miene zu verziehen, schaute mir die Frau direkt in die Augen und sagte zwei Worte, die ich an einer Universität am wenigsten erwarten hätte. Jesus Christus. McDowell hielt das alles für eine Illusion. Er versuchte, den Glauben intellektuell zu widerlegen. Aber es gelang ihm nicht. Ich entdeckte das Christwerden, das ich fundamental erschüttert, schreibt er. Jesus Christus fordert auch meinen Willen auf, sich ihm anzuvertrauen. Und jedes Mal, wenn ich mit deinen begeisterten Christen zusammen war, da begann ein innerer Kampf in ihm. Am 19. Dezember 1559 um 20.30 Uhr abends, während seines zweiten Jahres in der Universität, da öffnete er sich dem Blick Jesu und sagte, ja, ich will an dich glauben. Und sein Leben hat sich verändert. Da war zum Beispiel, schreibt er, meine Ruhelosigkeit. Früher musste ich immer beschäftigt sein. Doch wenige Monate nach meiner Entscheidung für Christus, da stellte sich eine Art innerer Friede ein. Ich meine damit nicht, dass es plötzlich keine Konflikte und inneren Kämpfe mehr gab. Es war keine Problemfreiheit, sondern die Fähigkeit, mit Problemen fertig zu werden. Auch mein aufbrausendes Wesen hat Gott beruhigt. Und es gab noch etwas anderes, was sich veränderte. Ich bin nicht stolz darauf, schreibt er. Aber ich weiß, dass viele Menschen damit zu kämpfen haben. Mein Leben lang hatte ich Hass empfunden. Immer wenn ich jemanden begegnete, der anders war als ich, empfand ich das als Bedrohung. Aber einen Menschen, den hasste ich mehr als alle anderen auf der Welt. Meinen Vater. Für mich war er der stadtbekannte Säufer. Nach meiner Entscheidung für Christus, etwa 5 Monate später, da wurde ich durch Gottes Geschenk von einer Liebe durchdrungen, die mich selbst diesen Hass überwinden ließ. Ich konnte zu meinem Vater gehen, ihn in die Augen schauen und sagen, Vater, ich hab dich lieb. Und ich meinte es auch wirklich so. Etwas später hatte ich einen schweren Unfall. Niemals werde ich den Augenblick vergessen, als mein Vater den Raum betrat. Er fragte mich, Kind, wie kannst du einen Mann wie mich lieben? Worauf ich ihm erwiderte, vor 6 Monaten habe ich dich noch völlig verachtet. Und dann berichtete ich ihm, wie ich zu Christus gekommen war. Vater, ich habe Christus in mein Leben aufgenommen. Ich kann es nicht völlig erklären, aber als Ergebnis dieser Beziehung habe ich die Fähigkeit erhalten zu lieben. Und ich kann nicht nur dich, sondern auch andere Menschen so annehmen, wie sie sind. Etwa eine Dreiviertelstunde später erlebte ich eine der größten Überraschungen in meinem Leben. Mein Vater sagte, mein Sohn, wenn Gott bei mir tun kann, was er bei dir getan hat, dann möchte ich ihm auch die Gelegenheit dazu geben. Dann betete mein Vater mit mir und vertraute sich Christus an. Gewöhnlich brauchen solche Veränderungen Tage, Wochen oder Monate, vielleicht sogar Jahre. Mein Leben änderte sich innerhalb von 1,5 Jahren. Das Leben meines Vaters veränderte sich vor meinen Augen. Es war, als hätte jemand das Licht angeschaltet. Niemals vorher oder später habe ich eine so schnelle Veränderung miterlebt. Seit dieser Zeit hat er nur noch ein einziges Mal Whisky angerührt. Er führte es bis zu seinen Lippen, aber nicht weiter. Das war für mich der letzte Beweis. Jesus kann Menschenleben verändern. Man kann über das Christentum lachen, es verspotten, in den Schmutz ziehen. Doch es funktioniert. Es verändert Menschenleben. Wenn Sie Christus vertrauen, sollten Sie Ihre Entscheidung und Ihr Verhalten genau beobachten. Denn Christus verändert Leben. Amen.